die Zeit, die wir jetzt schon gemeinsam hatten. Herr, du möchtest uns auch etwas sagen und Toni hat es vorbereitet und ich bitte dich einfach, dass du ihn jetzt segnest und dass sein Wort, das er uns von dir weitergibt, wirklich in unseren Herzen ankommt und dass wir es umsetzen können im Alltag. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Vielen Dank für den wunderbaren Worship. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Nachfolger des Herrn des Himmels und der Erde. Gewählte Mitarbeiter dessen, der das Universum geschafft hat. Seine Zeugen. Kaum zu glauben. Aber wahr. Ein unwahrscheinlicher Ruf und Auftrag auf unserem Leben. Einer sagt zum anderen, Zeuge sein ist das Thema unseres heutigen Morgens in der Reihe der Jüngerschaft. In unserer heutigen Gesellschaft tritt eigentlich das Christsein in unserer säkularen Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund. Es ist nicht mehr so das Thema, das Menschen kennen. Bei Umfragen auf den Straßen, manchmal so vor Weihnachten oder Ostern, wissen die Leute manchmal gar nicht mehr den Anlass, warum wir eigentlich diese Hauptfeste in unserem Land feiern. Manchmal erschreckende Antworten. Abenteuerliche Erklärungen. Und wenn sich jemand mal als Christ outet, dann kann es durchaus sein, dass es zu so einer Reaktion kommt. Auf einer Party. Christ? Ach, interessant. Was macht man denn da so? Gute Frage. Was würdet ihr denn über einem Glas Sekt so antworten? Vorschläge bitte. Bitte? Andere Leute lieben, was denn sonst? Ja.
Sonntags in den Gottesdienst gehen.
Aha. Noch ein Vorschlag?
Beten.
Beten. Sind das partytaugliche Antworten?
Ja.
Auf die Ewigkeit vorbereiten, genau. Das ist das richtige Partythema. Ja. Als ich über dieses Thema Zeuge sein nachgedacht habe, kam mir als erstes eigentlich das, was Jesus uns als zentrale Aufgabe, als zentrales Gebot mit auf den Weg gegeben hat und als Antwort auch an die Pharisäer. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich voller Liebe zu Gott bin, dann wird das irgendwo spürbar werden. Dann fließt das über, dann merkt man das. Da ist eine Kraft in uns, die sich einfach sichtbar macht. Und wenn ich den Nächsten liebe wie mich selbst, dann will ich eigentlich auch das Beste für ihn. Dann will ich das, was mir gut tut, eigentlich auch ihm antun und nicht vorenthalten. Denn das vorzuenthalten, was ich als wunderbar und gut und toll erfahren habe, wäre eigentlich das Gegenteil von Liebe, nämlich Lieblosigkeit. Ja? Und wenn die Liebe der Motor ist für unser Zeugnis, für unser Leben, für unseren Outreach, das, was wir so klassischerweise Evangelisieren nennen, dann verliert es auch den Anstrich des Überredenwollens, des Besserwissens. Denn das kommt nicht gut an. In unserer modernen, oder eigentlich muss ich sagen postmodernen Gesellschaft, wird es ja mit Argwohn aufgenommen, wenn jemand behauptet, er kenne die Wahrheit. Wahrheit. Was ist das denn? Alles, was absolut angesehen wird und nicht nur relativ ist, meiner eigenen Meinungsbildung unterworfen, das ist suspekt. Wenn das gut ist für dich, ja prima, Glaub dran, leb danach. Aber für mich trifft das nicht zu. Ich habe dann eine andere Philosophie, nach der ich selig werde und mein Leben gestalte. Also bleib mir doch fern mit einem Absolutheitsanspruch. Jesus ist der einzige Weg und die Wahrheit. Das wird bei vielen nicht gut aufgenommen. Und man gerät dann hier leicht in eine argumentative Auseinandersetzung, in der die Liebe letztlich den Kürzeren zieht, wenn es nur ums Diskussion um das bessere Wissen geht. Und wir kennen das doch alle. Wenn mir jemand etwas aus Liebe sagt, auch wenn es eine schwierige Sache ist, wo man so Hemmungen hat, das anzusprechen, aber wenn es aus einem liebenden Herzen kommt, dann bin ich doch bereit zuzuhören und es anzunehmen. Aber wenn nicht, dann lehne ich mich erstmal dagegen auf. Mein Zeugnis sollte also wirklich von Liebe geprägt und von Liebe getragen und aus Liebe kommuniziert werden. Wir bezeugen ja auch einen Gott der Liebe. Das ist es ja auch, was uns angezogen hat und was wir täglich erfahren. Aus dieser Liebe heraus hat ja Jesus sein Leben für uns gegeben und für die, denen wir ihn bekannt machen wollen. Seine Liebe zieht Menschen an. Liebe wird einerseits in Worten ausgedrückt, ist ja ganz klar. Animi und ich sagen uns das gegenseitig jeden Tag, meistens öfters am Tag. Die meisten Schlagertexte drehen sich um Liebe. Ist das Thema. Aber wenn es nur bei Worten bleibt und nicht sich im Verhalten auch zeigt, in der Tat ausdrückt, dann ist das Gerede eigentlich unglaubwürdig. Dann liegt es auf der Ebene, die Jakobus meint, wenn er über den Glauben spricht und sagt, was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? In anderen Worten, jetzt könnte auch sagen, was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Liebe für Gott und den Menschen und hat aber keine Werke? Jakobus erklärt solchen Glauben oder solche Liebe dem Hungernden und Frierenden gegenüber ausgedrückt, ohne ihm zu helfen, als tot. Da ist kein Leben drin. Und so sollte sich unsere Liebe, unser aus Liebe getriebenes Zeugnis von Jesus auch immer in der Tat, in der Aktion ausdrücken. Wir haben heute Morgen gesungen, dass Gott uns ein weiches Herz geben möge für Menschen in Not. Ein neues Feuer für Mitmenschen. Das brennt aus unserem Verhältnis zu Gott heraus, der eben auch ein brennendes Herz hat für die, die in Not sind und noch fern von ihm. Und der möchte, dass seine Liebe tatkräftig ihnen gezeigt wird. Ihr kennt ja wahrscheinlich den berühmten Ausspruch von Franz von Assisi: Predige das Evangelium zu jeder Zeit. Und wenn nötig, benutze Worte. Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Mein Verhalten kommuniziert ja meine Einstellung, meine Lebensphilosophie, mein Glauben. Das gilt für meinen Umgang mit den Menschen, das gilt für meinen Umgang mit Geld und Besitz, das gilt für den Umgang mit meiner Zeit, was ich täglich tue. Alles kommuniziert meine Lebensphilosophie, meine Einstellung. Und wir werden gelesen. Wir werden gelesen von der Welt und sind dabei Zeuge dessen, dem wir nachfolgen. Denn das drückt sich in meinem Leben dann aus. Auch wenn sein Name nicht fällt oder als Plakat um uns im Hals getragen wird. Christliche Symbole sind ja in. Das Kreuz am Ohr zum Beispiel. Aber ich denke, die meisten würden das nicht als Signal meiner Nachfolge Jesu sehen. Wohl aber, was sie in meinem Verhalten beobachten. In Pakistan habe ich mal einen Afghanen getroffen, einen älteren Afghanen, der Christ war. Und ich habe ihn gefragt, was hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du Jesus-Nachfolger wurdest, in einer Gemeinschaft, die eigentlich total muslimisch ist. Und er sagte, er habe in Kabul eine Frau beobachtet, eine Krankenschwester, die jeden Tag von ihrem Haus ins Krankenhaus gegangen sei, um zu arbeiten, und am Abend wieder zurückgekehrt sei. Und die war von weit her in dieses Land gekommen, um seinem Volk zu dienen. Und das hat ihn wirklich angerührt, nach dem Gott zu suchen, dem diese Frau folgte, die so voller Liebe war, dass sie in dieses Land gekommen war, um Tag für Tag seinem Volk tätig zu dienen. Und das hat ihn zu Jesus gebracht. Wie breitet sich das Christentum überhaupt aus, das Evangelium? Zeuge sein ist ja gut, aber letztlich wünschen wir uns doch, dass Menschen, die Jesus in uns sehen, sich auch wirklich entschließen, ihm nachzufolgen, wie dieser Afghane. Birgit Schindler zitiert in einer Umfrage, nach der nur ein kleiner Prozentsatz durch Evangelisation angesprochen wird, durch Sonderprogramme, durch Notsituationen, durch Besuchsdienste, dass nur wenige dadurch den Weg in eine Gemeinde finden. Aber schreibt sie, 70-90% kommen aufgrund persönlicher Kontakte zu Freunden, Bekannten und Verwandten, die ihnen glaubwürdig vorgelegt haben, was es heißt, Christ zu sein. 70-90%. Unser familiäres Umfeld, unser berufliches Umfeld, unser soziales Umfeld ist demnach unser primäres Kontaktfeld. Das sind die Menschen, von denen wir tagtäglich irgendwie gelesen werden, die uns sehen und erleben. Und für diese Menschen sollten wir auch regelmäßig beten und sie vor Gott bringen. Es hilft dabei, dass wir wissen, was ihre Nöte sind, ihre Freuden, was sie bewegt, damit wir sie genau vor den Herrn bringen können und an ihrem Leben teilnehmen, Beziehungen pflegen. Aber letztlich muss natürlich irgendwann auch über Jesus geredet werden. Die Schlussfolgerung, dass wir freundlich sind, weil wir Jesus kennen, oder dass wir Konfliktlösungen und Frieden suchen mit Leuten, weil wir seine Nachfolger sind, oder die Schlussfolgerung, dass wir vergeben und nicht nachtragen, weil wir selbst vergeben wurden durch Jesus. Diese Schlussfolgerungen, die zielen ja die allermeisten Menschen nicht. Für sie ist Jesus eine unbekannte Größe. Und wenn sie uns sehen und vielleicht auch schon von ihm gehört haben, bringen sie nicht unbedingt mit unserem Leben in Verbindung. Wir werden eher als gute Menschen klassifiziert, als anständig, als ehrlich, als umgänglich. Aber wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, dann muss oft die Erklärung dazu kommen, warum wir so sind. Die Erklärung zu dem Brief, den wir für Menschen sind. Das heißt, wir müssen bekennen, erzählen, bezeugen, was Jesus in uns verändert hat. Dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, ihm nachfolgen. Und dann wird es auch interessant, weil wir ja vielerorts der üblichen Kritik an Religion gerne zustimmen können. Uns geht es ja nicht primär um eine Religion als ein bestimmtes Glaubensgebäude, sondern um unsere ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Und das ist einmalig, das gibt es in keiner anderen Religion, dass man eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu dem Religionsgründer haben kann. Die sind alle tot, aber Jesus lebt. Ja. Wir sind die Einzigen, die sagen können, wir haben eine lebendige Beziehung zu unserem Gott, eine ganz persönliche. Und es ist deshalb wichtig, Zeugnis abzulegen von dem, was Jesus in unserem Leben schon getan hat, wo er aktiv ist, was er weiterhin tut, wie wir ihn persönlich erfahren haben, die Geschichte unserer Rettung, die Veränderungen in unserem Leben, die er bewirkt, erhörte Gebete, Erfahrungen mit dem Lesen und Befolgen der Bibel, wie sie uns Entscheidungen beeinflusst und Segen daraus fließt. Die Befreiung, wenn wir im Namen Jesu Menschen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Heilungen. Jeder von uns kann über solche Erfahrungen berichten. Dazu muss man ja kein Evangelist sein. Ob der Hörer darauf reagiert, wissen wir im Voraus nicht und ist auch nicht unsere Verantwortung. Aber wenn wir eng mit Jesus leben, müsste es eigentlich aus uns genauso hervorbrechen wie aus den Aposteln damals, die sagten, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir täglich erleben mit Jesus. An Paulus sehen wir noch mehr. Durch sein Zeugnis fanden nicht nur einzelne Menschen zum Herrn, sondern es wurden ganze Gemeinden gegründet. Und dennoch war für ihn nicht nur die Gruppe wichtig, sondern der Einzelne ist nie verschwunden in der Gruppe. Er hatte immer auch Beziehungen mit den einzelnen Menschen. Oft nennt er in seinen Briefen Namen, die man grüßen soll oder für die er betet. Der Einzelne ging nie unter im großen Bild. Und zwei weitere Kennzeichen sind wichtig in seinem Zeugnis. Bei ihm ging es nicht mehr nur um das Weitergeben an Familie und Freunde, die offensichtlich unser primäres Kontaktfeld sind, sondern er ging in neue Regionen zu ihm unbekannten Menschen. Paulus und andere Apostel zogen von Stadt zu Stadt, von Region zu Region und standen immer wieder fremden Menschen gegenüber, denen sie verkündigten. Und im Mini-Format tun wir das ja auch hier. Wir sind hier zu den Glasbläserhöfen, in die Glasbläserhöfe gezogen und wir kennen hier niemand. Das ist Neuland für uns. Und dennoch haben wir es auf dem Herzen, dass das Reich Gottes hier sich ausbreitet, um Menschen zu empfinden. Paulus bezeugte durch seinen Lebensstil, aber Paulus redete, argumentierte auch viel und bezeugte und überzeugte Menschen, machte Juden und Griechen klar, wer Jesus ist. Und B, er nahm Opposition und Verfolgung in Kauf. Wir sind das eigentlich nicht mehr so gewohnt. Es verunsichert und ängstigt uns, wenn jemand gegen uns ist, wenn richtige Opposition aufkommt. Aber es ist eigentlich das, was uns Jesus gleich mit auf den Weg gegeben hat. Er sagte, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und Paulus schreibt an Timotheus, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Eine Gruppe von chinesischen Christen, und China ist in vielen Teilen ja immer noch ein Land, wo sehr verfolgt wird und in der Vergangenheit noch stärker, glaube ich, als in der Gegenwart. So eine Gruppe von chinesischen Christen kam nach Ägypten und hat sich dort mit Christen getroffen. Und eine ihrer ersten Fragen war, wie viele von euch sind im Gefängnis? Und die sagt, Gefängnis? Keiner im Augenblick. Und die Chinesen waren erstaunt. Was? Niemand im Gefängnis? Fast so, das kann ja nicht normal sein. Ja. Für sie gehört Verfolgung dazu ins tägliche Leben. Und so war es am Anfang. Und das hat Jesus vorhergesagt. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und der nächste Satz hieß sofort, und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Markus 13. Könnte das gegenwärtige Geschehen mit der Flüchtlingsinvasion Teil dieses Planes sein? Gott bringt Völker zu uns, die bislang nur wenig mit dem Evangelium erreicht worden sind. Plötzlich sind sie an unserer Haustür. Und wir Christen sollten ihnen Zeugnis sein von Jesus, der sie liebt. Letzten Sonntag haben wir Brians Geschichte gehört, wie Gott durch eine Tasse Tee anfängt, Flüchtlinge mit uns Botschaften Christi zu verbinden und etwas viel Tieferes in Gang setzt. Animi und ich sind von Freunden aus Amerika gebeten worden, Kontakt mit einem afghanischen Ehepaar aufzunehmen, die es, und das wussten unsere Freunde nicht, nach Rheinbeck verschlagen hatte. Sie waren ihnen bei einem Einsatz in Mazedonien begegnet und hatten den Eindruck, als sie sie trafen, einer wirklichen Gegenwart des Heiligen Geistes und sagten, da müsst ihr dranbleiben. Wir haben Kontakt aufgenommen, sind da in einem Camp, haben praktisch geholfen, gebeten und sind natürlich mit Christel und Brian jetzt bekannt gemacht. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Diese Woche war ich auf einer kurzen Stippvisite in Norwegen, um einen afghanischen Kollegen zu besuchen, und ich war beeindruckt, wie in einem kleinen Ort in der Mitte von Norwegen, Mosjøen, die Gemeinden sich um die Flüchtlinge kümmern, die dort angekommen sind. Mit Gemeinschaftsabenden, Essen und immer Verkündigung dabei und Gebet. Und welches Interesse bestand, sich um sie zu kümmern. Beeindruckend. Und wir hören hier in Gemeinden in Deutschland, in denen Dutzende von Flüchtlingen aus muslimischen Ländern getauft werden. Es ist was in Bewegung. Gott ist am Wirken. Er ruft Völker, die bislang dem Evangelium ferngestanden haben. Und er setzt uns als seine Zeugen der Liebe Jesu ein, die wir ihm nahebringen sollen. Eine Funktion, die wir als Gemeinde miteinander ausüben, ist die gegenseitige Ermutigung. Die Ermutigung klarer Zeuge und Zeugin von Jesus zu sein. Hier in unserer Mitte, wir geben ja Bericht, wir geben unsere Erzählung, unsere Erfahrungen weiter. Wir freuen uns, wir klatschen, wir ermutigen uns dabei. Ja, so sollen wir leben. Das ist ja Usus in unserer Mitte. Wunderbar. Und Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und deswegen ist es so wichtig, was Sigrid letzten Sonntag über Gemeinde gesagt hat. Wir sind Familie, in der wir uns unterstützen und ermutigen. Und wir haben einen Auftrag. Und der ist manchmal recht herausfordernd. Aber wir haben auch die Chance zum Wachsen. Auch durch die Ermutigung und Unterstützung der Gemeinde. Zu wachsen auch im Zeugesein. Paulus ruft dem Timotheus zu, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis, das gute Zeugnis vor vielen Zeugen. Einer sagt zum anderen, Zeuge sein. Ihr könnt wieder ein Blatt mitnehmen für die Nacharbeit, in dem nochmal zusammengefasst ist, dass wir eigentlich angetrieben sind auf der Grundlage der Liebe zu Gott und zu den Menschen leben sollen und Zeugnis sind. Wir werden durch unsere Taten, durch unser Sein, durch unser Verhalten gelesen von den Menschen um uns herum, für wen wir stehen. Und wir bezeugen durch unsere Worte den Menschen primär, die in unserem Umfeld sind, Freunde, Familie, Arbeitskollegen, als natürliche Kontakte, als natürliches Umfeld. Aber wir sollen unser Zeugnis auch zu fernen Menschen bringen, in neue Gegenden, damit sich das Evangelium ausbreitet. Und dabei müssen wir damit rechnen, dass unser Zeugnis als Nachfolger Jesu Opposition hervorruft und eventuell sogar Verfolgung. Aber die Gemeinde stärkt uns und ermutigt uns, Zeuge zu sein. Denn sie ist selbst ja auch als Gemeinschaft Zeugnis des Wirkens Gottes. Ich fände es gut, wenn wir jetzt füreinander beten würden, dass Gott uns stärkt im Zeugesein, dass Gott uns immer wieder darauf hinweist, dass Gott uns an die Hand nimmt, dass Gott uns füllt mit diesem neuen Feuer, das wir auch besungen haben, und wirklich das überfließt, dass wir ja gar nicht anders können, als zu bezeugen, wen wir Tag für Tag erleben und wem wir unser Leben verdanken. Betet doch füreinander in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, wie ihr wollt, dass dieses Zeugnis eine neue Qualität kriegt, ein neues Feuer in uns entsteht, Zeuge zu sein für unseren Herrn Jesus, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns als seine Mitarbeiter und Zeugen berufen hat.